Der Gerd fängt gleich an mit der Frage der Fragen. Ne? Was ist eigentlich Alter? Super, ja. Okay, ganz lustig, sich über das Limit des Lebens Gedanken machen. Das heißt, man hat eine gewisse Anzahl Herzschläge zur Verfügung. Der Kolibri stirbt schneller, weil er einen wahnsinnigen Puls hat. Aber man weiß auch, Antioxidantien-Überdosierung verkürzt das Leben. Mhm. Ganz einfach. Ich sage mal so, nichts kann die Vorbeugung hier schlagen. Mhm. Also das ist überhaupt in der Medizin, oder?
Ja, ja.
Was gibt es Besseres als Prophylaxe?
Nehmen wir mal Jeanne Calment. Die ist tatsächlich 122 Jahre und, wir wollen korrekt sein, 164 Tage alt geworden. Und das Tolle ist, die hat gequalmt wie ein Schlot. Da bin ich natürlich auf deine Meinung gespannt.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Dominik, schön dich heute zu hören und zu sehen. Das ist nämlich schon unser zweites Podcast-Projekt und diesmal nicht nur mit Ton, sondern auch mit Bild.
Endlich.
Endlich, oder? Wir beide kennen uns ja schon gut, aber ich finde, es ist heute wichtig, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer dich noch ein bisschen kennenlernen. Also erzähl mal ein bisschen was über dich.
Für dich natürlich extrem langweilig jetzt, Gerd, aber kurz gesagt, also ich bin Arzt, habe Medizin studiert in Wien und auch im Ausland, in Amerika, in England, bin ein bisschen rumgekommen als Student schon und habe mich dann nach der Promotion in Wien mit der Stammzellbiologie beschäftigt, war Research Fellow in Stanford für 2,5 Jahre, habe dort dann auch das weiterhin vertieft in diese Richtung und habe dort die regenerative Medizin kennengelernt, über die wir ja im weitesten Sinne jetzt sprechen. Damals gab es das Wort Longevity oder Langlebigkeitsmedizin noch gar nicht so wirklich. Also das war eine Zeit vor diesem, sagen wir, großen Trend. Ja? Also man hat von regenerativer Medizin gesprochen und deshalb mit dem habe ich mich jetzt die letzten 10 Jahre beschäftigt. Habe auch einen Handwerksberuf gelernt, also bin auch plastischer Chirurg als Facharzt, aber mein Herz gehört der Zellbiologie und eben der Langlebigkeitsmedizin.
Ja, jetzt sieht man uns ja nun auch bei dem ersten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, hat man uns nicht gesehen. Und jetzt sieht man auch deutlich den Altersunterschied zwischen uns beiden.
Findest du?
Ja, schon, schon. Ich habe all deine Bücher gelesen. Du weißt, ich bin ja auch ein großer Fan von deinen Strategien gegen das Altern. Deswegen nehme ich auch viel von dem, was du immer empfiehlst. Deswegen sehe ich vielleicht nicht ganz so alt aus, wie ich bin.
Und hast natürlich eine super Konstitution. Wie ja. Ich ja weiß, als dein behandelter Arzt.
Genau. Ja. Aber es ist natürlich schon spannend zu erfahren, wie so ein junger Mensch wie du darauf kommt, sich jetzt mit Altersmedizin zu beschäftigen.
Ja, wie gesagt, also begonnen hat es mit der Zellbiologie, der Stammzellbiologie. Und wenn man sich mit der Stammzelle beschäftigt, wird man schnell merken, dass hier, wenn man diese anwenden will als regeneratives Therapeutikum, da kommt man manchmal an Grenzen. Und das eben ist mir so gegangen, wie ich die Stammzellen versucht habe anzuwenden für Probleme in älteren Patienten oder auch in älteren Versuchstieren. Da habe ich nämlich schnell gemerkt, dass diese Zellen eigentlich nicht mehr so gut funktionieren, wie ich mir das gewünscht hätte. Das heißt, meine Therapieansätze waren hier nicht wirklich erfolgreich. Und eben da habe ich mir natürlich dann angeschaut, warum funktionieren diese Zellen eigentlich nicht wirklich mehr. Und ja, da gibt es dann natürlich, also jetzt eine führt zum anderen in der Wissenschaft, ne? Ein Experiment jagt das nächste. Und so habe ich mich da hineingetigert irgendwie in diese Problematik. Also altersassoziierte Probleme mal auf dem zellulären Niveau und natürlich daraus hervorgehend auch, was bedeutet das für unseren Organismus. Und so kam ich in dieses Feld Schritt für Schritt hinein, muss ich sagen. Also das ging einfach über die Jahre so weiter und mittlerweile sind es über 10 Jahre, die ich hier als Wissenschaftler und auch als Arzt mich mit diesen Problemen der gealterten Zelle beschäftige.
Das fasziniert mich besonders, hat mich auch besonders überzeugt, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich weiß noch genau, aufgrund deiner Bücher habe ich dich einfach mal angerufen und du warst auch sofort bereit.
Ich bin sofort ans Telefon gegangen.
Ja, du bist sofort ans Telefon gegangen und hast mich behandelt. Ja? Und ich fand das eben so spannend, weil ich gemerkt habe, wie du die Dinge wunderbar herleiten kannst und dass sie für mich logisch sind, warum diese und jene Strategie zur Langlebigkeit auch wirklich sinnvoll ist. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir wieder zusammen bei einem Podcast sind und für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Staffel erstmal vorbereitet haben, wo ganz viel Wissenschaft drin ist. Und wir beide werden uns bemühen, diese Wissenschaft sehr, sehr verständlich darzustellen. Aber wir sind auch der Überzeugung, man braucht diese Wissenschaft als Basis, damit man versteht, warum denn die eine oder andere Strategie wichtig ist. Und dabei geht es eben lange nicht nur um Medikamente, sondern um viele andere Themen auch, die wir ansprechen wollen. Und ich kann euch versprechen, es wird richtig spannend. Es wird wie in einem Krimi teilweise. Wir reden über Zombiezellen, wir reden über Knallgasreaktionen wie im Chemielabor, die in unseren kleinen Energielaboren, in unseren Mitochondrien stattfinden. Und wir reden aber auch über banale Alltagsdinge wie die Müllabfuhr des Körpers, warum wir die brauchen und ob wir vielleicht unsere Zellen tatsächlich auch selber neu programmieren können. Also die Zeit ist kurz, wir haben ganz, ganz viele Themen. Eine Staffel reicht vielleicht nicht, aber ich würde mich freuen, vielleicht machen wir ja sogar eine zweite. Wollen wir gleich mit unserem ersten Thema anfangen?
Sehr gerne.
Unser heutiges Thema ist natürlich damit beschäftigt, warum wir überhaupt altern.
Ja, also grundsätzlich super interessante, hochphilosophische Frage. Ich bin auf jeden Fall auch froh, dass wir die Gelegenheit haben, diese Dinge hier zu erörtern. Molecular war so nett, uns diesen Podcast als Plattform vorzubereiten, dass wir uns hier wirklich mal austoben können im Bereich der langlebigkeitsmedizinischen Wissenschaft, ganz auch in den Niederungen der Zellbiologie. Und natürlich, man muss sagen, eins vielleicht noch, wenn es zu kompliziert wird oder andere Themenwünsche existieren, gerne uns ein E-Mail schreiben, habe ich mir hier noch notiert, podcast@beyondlifespan.de. Also wir freuen uns über Anregungen und Wünsche. Der Gerd fängt gleich an mit der Frage der Fragen. Ne? Was ist eigentlich Alter? Super, ja. Okay. Das ist natürlich nicht ganz leicht in einem Satz zu beantworten. Vielleicht fangen wir mal so an. Wie definieren wir denn Alter? Auch im Vergleich zur Jugendlichkeit, also Alter grundsätzlich von mir immer schon als Krankheit definiert. Ja. Auch bevor die WHO es dann wirklich als Krankheit auch in ihren Kanon aufgenommen hat. Mittlerweile ist es ja wirklich als Krankheit definiert worden, auch im ICD-11, also International Classification of Diseases, ist passiert. Aber damals, wie ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war das noch gar nicht so. Also das ist für mich aber immer schon klar, Altern eine Krankheit, die man auch irgendwo als Therapieziel sehen muss. Das heißt, man kann das Altern nicht nur jetzt als fatalistische Gegebenheit akzeptieren, sondern man kann auch was tun, um quasi die Krankheit Alter hintanzuhalten, um die altersassoziierten Krankheiten zu bändigen. Das mal vorweg gesagt. Das heißt, wie definieren wir das Alter? Ja? Wenn es eine Krankheit ist, muss es irgendwo eine Therapie geben, muss es irgendwo eine Etiologie, sagt man, geben, also einen Grund geben, warum es überhaupt passiert. Also da gibt es verschiedene Kriterien, was eigentlich solche Krankheiten ausmachen. Und beim Altern ist es eben so, was mir immer gut gefallen hat als Definition, ist der Verlust unserer Homöostase. Homöostase, kompliziertes Wort, aber eigentlich eine ganz simple Bedeutung. Homöostase ist das Gleichgewicht. Das heißt, wenn unsere Zellen in ihrer Funktion jugendlich optimal gesund sind, ich sage auch immer, optimal ist normal, also normal ist optimal, man muss nicht über das hinausschießen, aber wenn die optimal funktionieren, dann haben wir ein Gleichgewicht, ein Equilibrium in unserem Stoffwechsel. Die Probleme, die die Zelle hat durch ihre Funktion, kann sie ausgleichen, sie kann ihre Reparaturmechanismen anwenden und diese Probleme lösen. Und am Schluss sozusagen bleibt hier eine perfekte Homöostase. Unsere Zelle ist im Gleichgewicht. Dann haben wir eigentlich eine funktionelle Zelle. Wenn wir das verlieren, dann schlittern wir in eine Funktionsstörung hinein. Dann verlieren wir die Funktionen einer normalen Zelle. Und dann beginnt eben das, was wir als Alter betiteln oder was hier die Krankheit Alter irgendwo ausmacht, nämlich die Funktion von essentiellen Zellfunktionen, über die wir eh in unserem Podcast jetzt noch ausführlich sprechen werden. Aber so vielleicht ein bisschen längere Erklärung, aber so würde ich sagen. Also der Verlust dieses Gleichgewichts, das ist
heißt,
das,
es ist so, losgeht. Du sagst, es entsteht ja quasi so ein Schaden, ne? Also ich würde es mal Schadenstheorie oder so nennen. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen, woraus bestehen diese Schäden? Du hast ja übrigens, das muss ich doch noch unseren Zuhörern und Zuschauern sagen, er hat sehr hohen Anspruch. Er hat eins seiner Bücher, heißt Altern ist heilbar. Und das liegt bei mir als Bibel immer auf dem Nachttisch. Da habe ich gesagt, das musst du aber auch halten, dieses Versprechen.
Ja, wir sind dran natürlich, ich nicht alleine, aber die gesamte wissenschaftliche Kraft in diesem Feld ist schon bemerkenswert. Also die ganzen ganz großen Unis sind dran, haben zum Teil eigene Institute für das mittlerweile gegründet. Also bin ich ganz alleine, aber damals, wie es bei mir losgegangen ist, war ich im deutschsprachigen Raum schon noch immer der Einzige, der das gemacht hat. Und heute gibt es, glaube ich, ein paar, die sich damit beschäftigen. Aber ich sage mal so, die Theorien, warum wir altern, derer gibt es viele. Über 300 Stück habe ich mal gezählt. Also es ist wirklich, haben sich schon viele Leute Gedanken gemacht dazu, warum altern wir eigentlich. Mhm. Und du hast die Schadenstheorie angesprochen, die heißt auch so ähnlich. Das ist also sozusagen von dir schon gut gewählt, der Begriff. Diese Akkumulation von Schäden, die dann irgendwann in Mutationen unseres Genoms in der Zelle mündet und dann natürlich weiterhin diese Zelle dann auch in die Misere führt. Das ist schon auch eine Theorie, die viel Geltung hat und die natürlich auch heute noch irgendwo eine Relevanz hat. Aber es gibt auch andere Theorien, ich sage nur kurz aus der Evolution heraus, wenn man jetzt sozusagen nicht sterben würde oder wenn es hier keine Auslese gäbe unter uns Organismen, dann könnten wir ja auch nicht besser werden. Das heißt, die Evolution funktioniert ja nur durch diese Auslese. Auch das ist eine Theorie. Man muss, also das ist ein bisschen in der Philosophie, ne, kann man sagen, verortet. Mhm. Also das haben wir nicht ganz in der Biologie, aber philosophisch gesehen, also ohne diese Auslese kann man keine Gesellschaft oder keine Gruppe von Organismen irgendwie weiterentwickeln. Mhm. Das ist auch irgendwie klar. Also zusätzlich kann man noch andere Theorien nennen, die dann ganz lustig sich über das Limit des Lebens Gedanken machen. Das heißt, man hat eine gewisse Anzahl Herzschläge zur Verfügung. Der Kolibri stirbt schneller, weil er einen wahnsinnigen Puls hat. Der andere langsamer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schon die Sportler hier anschaut, die natürlich dementsprechend hochpulsig oft unterwegs sind, aber auch einen Ruhepuls haben wieder. Also das Ganze spießt sich manchmal ein bisschen. Dann gibt es die Theorie mit den großen Hunden, warum sterben die früher als die kleinen und so. Also das ist nicht ganz sauber gedacht, muss man sagen, aber war auch eine Zeit lang ganz spannend. Oder die Hayflick-Theorie mit dem Limit der Zellteilung, das geht auch ein bisschen in die Richtung, eine gewisse Zellteilungszahl zur Verfügung. Also man merkt schon, wenn man so ein bisschen drüber redet, das ist alles irgendwo logisch, in einem gewissen Rahmen. Und wenn man es aber dann wirklich extrapoliert und wirklich in allen Facetten beleuchtet, haben alle diese Alterstheorien Schwächen, wo man dann sagt, naja, aber in dem Umstand oder dem Umstand, da stimmt es dann ja eigentlich wirklich nicht mehr so ganz. Ja. Und das ist eigentlich für alle Theorien ein bisschen der Pferdefuß hier. Und diese Schadenstheorie ist eben auch ein bisschen in dieses Homöostase-Thema hineingehen, was wir schon erwähnt haben, dass du sagst, gut, wir haben also eine Zelle, die ist unter Beschuss, weil durch das, dass wir leben, durch das, dass wir Metabolismus abwickeln, entstehen einfach Probleme, entstehen Schäden. Das ist wie in jedem Betrieb, wie in jedem Auto. Ein Auto, das fährt, produziert Abgas. Es ist einfach immer, wenn du irgendwas machst, gell, dann gibt es irgendwo auch Probleme, die durch das entstehen. Und die muss man in Schach halten. Und da, wie gesagt, da ist die Schadenstheorie halt, die sagt, ja, irgendwann kippt es. Unsere Coping-Mechanismen, sage ich mal, können hier nicht mehr greifen, sind nicht mehr ausreichend da, schwächeln. Und dann kippen wir rein in dieses Thema Altern, Zellfunktionsverlust. Ja.
Und dabei spielt eine große Rolle Sauerstoff eigentlich. Und zwar in Form von sehr aggressivem Sauerstoff, den nennt man auch freie Radikale. Der schwirrt also im Körper rum und ist nur auf Stress raus, wie das bei Radikalen häufig so üblich ist in jeder Form. Und deswegen nennt man dieses Thema auch im Körper oxidativen Stress. Das spielt ja eine große Rolle beim Alter. Ne? Was sind deine Erkenntnisse dazu?
Ja, ist auch eine ganz bekannte und auch immer wieder natürlich zitierte Theorie des Alterns, die du da nennst, ist mit den freien Radikalen. Also dogmatisches Glauben über Dekaden an diese Theorie. Also man hat gedacht, die Mitochondrien produzieren ja diese freien Radikale wieder, wie wir es gerade besprochen haben. Hier auch wird Metabolismus gemacht. Die Mitochondrien besorgen uns die Energie, produzieren diese. Und während sie das machen, produzieren sie eben auch die Radikale. Und diese Radikale wiederum sind, wie du sagst, ganz böse. Die sind unterwegs und versuchen alles irgendwie zu zerstören in ihrem Umkreis, DNA zu zerstören, Proteine zu zerstören etc. Irgendwo richtig, diese Radikale sind aggressiv. machen auch Probleme, wenn sie einen gewissen Level überschreiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch wahr, und das ist jetzt eigentlich die aktuelle wissenschaftliche Meinung, dass wir diese Radikale brauchen. Das heißt, wenn wir nicht die Zelle unter einen gewissen Stresslevel stellen, man kann sich vielleicht vorstellen wie beim Sparring beim Boxer, wenn der direkt in den Ring steigt für den Titelkampf, ohne dass er dementsprechend vorher monatelang trainiert hat im Sparring-Partner, Schlagabtausch, sage ich mal, dann ist der nicht gewappnet für diesen Fight. Und genauso ist es bei unseren Zellen. Die müssen wirklich im Training stehen. Und das machen eben auch die freien Radikale. Das heißt, auch hier wieder kurz gegriffen, freie Radikale sind nicht nur böse. Wir brauchen einen gewissen Level. Sagt jeder natürlich, passt, da rauche ich gleich eine Stange Zigaretten heute, um ein bisschen freie Radikale zu tanken. Also so einfach ist es nicht. Hier auch wieder wichtig, Level. Wie in der Medizin eigentlich immer. Dosis, Fazit, Venenum, eine Dosis macht das Gift. Man muss schauen, dass man hier im richtigen Sprengel bleibt, ja, und hier dann dementsprechend natürlich auch Antioxidantien-Levels hat, die dann einen Überschuss der Radikale im Zaum halten. Aber man weiß auch, Antioxidantien-Überdosierung verkürzt das Leben. Ganz einfach. Also null Radikale ist dementsprechend sicher nicht gut.
Und über Antioxidantien werden wir bestimmt noch in einer der nächsten Folgen sprechen. Sag mal, das erste Mal, dass ich mit dem Thema Langlebigkeit und Altersforschung in Berührung gekommen bin, das ist tatsächlich noch bevor wir uns kannten. Und zwar ist das über einen Nobelpreis gekommen. Da gab es Elizabeth Blackburn, die mit zwei Kollegen den Nobelpreis bekommen hat, und zwar für die Entdeckung des Enzyms Telomerase. Und da bin ich auch zum ersten Mal auf den Begriff Telomere gestoßen, die irgendwas mit unserer Genetik und irgendwas mit unseren Genen zu tun haben. Willst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen, was das mit Altersforschung zu tun hat?
Telomere sind unglaublich gehypt worden eine Zeit lang. Ich kann mich noch daran erinnern, das war so ein bisschen die Zeit, wo ich begonnen habe in der Grundlagenforschung, also vor 10, 15 Jahren. Ganz hippe Sache. Der Nobelpreis hat natürlich seines dazu beigetragen, kann man sich vorstellen, um das Thema irgendwie auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Telomere tatsächlich sind die Schutzkappen unserer Chromosomen. Das heißt, wenn wir Zellteilung erleben, dann ist dieser Telomeranteil am Schluss des Chromosoms hochrelevant. Das heißt, der muss quasi das Chromosom wieder dann irgendwie auch zusammenhalten, und natürlich brauchen wir das.
Wie die Schnürsenkel enden, ne? Genau. Da ist auch so eine Plastikkappe drauf, damit die nicht auseinander fieseln, oder?
Genau so, dieses Käppchen am Schnürsenkel, das ist es. Und man weiß, dass wenn wir älter werden, das heißt, wenn wir uns öfter zellgeteilt haben, dann wird dieses Käppchen immer kürzer. Und man weiß auch, dass ein älterer Mensch eben kürzere Käppchen hat als ein Baby zum Beispiel. Ja? Also das sind alles Tatsachen. Was schwierig dran ist, aus meiner Sicht, ist, dass man es eine Zeit lang versucht hat als biologische Altersmarker. Schwierig, weil extrem individuell. Es gibt zum Beispiel Babys, die starten mit einer völlig anderen Telomerlänge ins Leben als andere. Also das ist nicht normiert in keiner Weise. Es ist dynamisch, das heißt, wer so oder so lebt, kann auch seine Telomere kürzer oder länger sozusagen sich erhalten. Also es ist als biologischer Altersmarker meiner Meinung nach nicht günstig. Es ist aber schon natürlich eine relevante Beobachtung, dass sich das mit dem Alter irgendwie verändert. Ja, also das müssen wir schon anerkennen. Und gleichsam muss man sagen, wir wissen auch, dass Interventionen sich irgendwie drauf widerspiegeln. Also man kann es nicht komplett ausblenden, diese Telomere-Story. Ich sage halt immer, es ist auch in der somatischen Zelle, also der Körperzelle, vielleicht nicht so relevant, wie die Telomerlänge ist, weil die ist ja eh schon ausdifferenziert. Die teilt sich ja jetzt dann auch nicht permanent. Ja, natürlich in einer Stammzelle ist zum Beispiel so eine Telomerlänge meiner Meinung nach schon wieder deutlich relevanter. Und wir wissen ja, dass die Stammzelle, du hast vorher Telomerase gesagt, die Kollegin Blackburn hat ja eigentlich für die Telomerase auch irgendwie diesen Nobelpreis gewonnen, weil die Telomerase ist eben ein Enzym, das kannte man nicht bis vor kurzem. Und das kann aber diese Telomere wieder verlängern. Das heißt, diese Stammzellfunktion, dass ein Telomer immer passen muss, die Stammzellen haben diese Telomerase. Die können sich also die Telomere selber wieder ein bisschen verlängern, und die Krebszellen, die haben das halt auch. Und da wissen wir auch schon das Problem jetzt, ne? Also wenn wir sagen, super Telomere, let's go, wir machen jetzt Telomerase-Infusion, schwierig, weil da werden wir wahrscheinlich in einen Status hineinkommen, der eben nicht dem Überbegriff normal ist optimal, was ich gern sage, entspricht, sondern da werden wir dann über das Normale hinausgehen. in der Funktion. Und immer dann, wenn wir über das Normale hinausgehen, haben wir immer natürlich sofort ein bisschen die Situation, wo wir sagen, da könnte man in eine Krebssituation kommen, weil Krebs ist ja eigentlich charakterisiert durch Überfunktion im Zellteilungsbereich und sonst auch Zellfunktion, Metabolismus und so weiter. Also nicht ganz easy jetzt da zu sagen, Telomerase, Stein der Weisheit, jetzt haben wir uns da drauf und das wird uns retten.
Aber der Punkt ist ja, die Telomerase, wenn sie lang oder die Telomere, wenn sie lang genug sind, die sorgen dafür, dass innerhalb der Chromosomen eine vernünftige Zellteilung programmiert wird. Und damit schon eben auch für dieses Optimum für die Gesundheit. Das heißt also, wir sollten schon versuchen, unsere DNA irgendwie zu schützen, damit wir länger leben. Habe ich das so richtig dargestellt?
Absolut. Und ich sage ganz gerne immer zu meinen Patienten, wenn es um DNA-Management sozusagen geht, ja, da ist die Vorbeugung ist es. Also da müssen wir einfach schauen, dass wir den Schaden an der DNA minimieren. Das heißt, wir schauen natürlich, dass wir nicht rauchen, wir schauen, dass wir nicht den ganzen Tag in der Sonne sind, wir schauen, dass wir nicht im Smog baden. Also solche Dinge sind einfach noch wichtiger. Der Lifestyle ist hier hochrelevant, um die DNA eben vor dieser Beschädigung zu schützen. Weil wir haben natürlich tolle Reparaturmechanismen in der DNA. Die Telomerase haben wir genannt, aber da gibt es noch andere, die wir auch noch erwähnen werden. Aber ich sage mal so, nichts kann die Vorbeugung hier schlagen. Also das ist überhaupt in der Medizin, oder?
Ja, ja.
Was gibt es Besseres als Prophylaxe? Das ist immer das Beste.
Wenn man jetzt zum Arzt geht, habe ich selber auch schon erlebt, dann wird einem ja sehr häufig auch angeboten, die Telomerlänge zu messen als Maß dafür, wie alt man ist. Würdest du das jetzt empfehlen vom heutigen Stand her?
Ja, würde ich eher nicht empfehlen. Relativ klare Meinung habe ich da dazu, weil es ist oft dann werden Immunzellen auch aus dem Blut herangezogen, um diese Telomere zu messen. Es ist mir einfach zu wenig solide im Readout. Es ist sehr, also auch diese, wenn sie es wirklich da im Blut dann messen, das ist so vielen Schwankungen unterworfen. Du hast wieder theoretisch Immunsystemaktivierung, die da hineinspielen kann und so weiter. Also ich habe einfach immer das Gefühl, dass eine Telomerlänge, ja, eine wissenschaftliche Relevanz hat, die man schon anerkennen muss. Wie gesagt, die werden kürzer durch gewisse Dinge. Aber ich frage mich halt immer, ist es nicht doch nur ein Symptom des Alterns, wo ich sage, okay, ich sehe das, ich weiß, da wird irgendwie viel gealtert jetzt gerade oder so. Also, aber es ist nicht wirklich der Treiber des Alters und es ist auch meiner Meinung nach kein guter Marker für die aktuelle biologische Situation. Da gibt es viel bessere, über die wir auch noch sprechen werden, Stichwort epigenetische Analyse.
Okay, also schönes Bild mit den Schnürsenkeln und auch so der Zündschnur, die so abbrennt. Aber mehr als dieses Bild sollte man im Moment aufgrund der Wissenschaft nicht sagen. Wir wollen ja heute darüber reden, über den Prozess des Alterns. Warum altern wir? Und wir sind auf einer sehr, wir sind auf der molekularen Basis praktisch gestartet, ne? Sind also von der DNA, von den Genen, Chromosomen. Lass uns nochmal eine Stufe höher gehen. Und das ist ja auch dein Spezialgebiet, zu den Zellen insgesamt, also Stammzellen. Das ist, daran hast du ja geforscht in Stanford, da müssen wir auch nochmal irgendwie, ich hoffe bei einer der nächsten Folgen drüber reden, über deine Erfahrung in Stanford. Aber das Thema ist ja sehr, sehr umfangreich, wir werden da sicherlich auch nochmal separat über das Thema Stammzellen reden.
Ich freue mich schon auf die Podcast-Episode Stammzellen, das ist natürlich mein Highlight.
Ja, ja. Klar. Und wenn wir mal gucken, wie alt wurden die ältesten Menschen, da ist immer wieder taucht Jean Calmont auf. Manchmal kann man ja nicht so genau bestimmen, wer war jetzt der Älteste. Vor anderthalb Jahren habe ich immer irgendwie gelesen, da wurde in Indien eine Frau gefunden, die ist 124 alt, angeblich. Man hat es aber nicht so genau testen können. Nehmen wir mal Jean Calmont, die ist tatsächlich 122 Jahre und, wir wollen korrekt sein, 164 Tage alt geworden. Und das Tolle ist, die hat gequalmt wie ein Schlot, die hat Alkohol getrunken. Allerdings war sie auch selbst sehr sportlich. Sie hat, ich glaube, mit 85 noch angefangen zu fechten, ist mit 100 noch mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und sie hat ihre eigene Theorie gehabt. Viel Knoblauch, viel Olivenöl, viel Gemüse. Da bin ich natürlich auf deine Meinung gespannt. Ist die Kombination Gemüse, Olivenöl, Tabak und Alkohol, ist das ein Garant für Langlebigkeit?
Ja, unter Fechtsport natürlich.
Und unter Fechtsport, ja.
Also die Geschichte dieser Dame ist natürlich einzigartig. Und man weiß, dass natürlich solche Leute, die Centenarians, die auch deutlich über 100 werden, die haben natürlich schon teilweise auch in der genetischen Situation irgendwelche Besonderheiten. Aber man muss auch sagen, eigentlich die Wissenschaft relativ klar hier, Genetik ist 20% vom Lifespan. Also wir können 80% selbst bestimmen, offensichtlich durch Tabak und Fechten, hier stark nach vorne geworfen worden, die Dame. Ich glaube, es ist nicht das. Ich glaube, es sind andere Dinge, die wir hier gar nicht jetzt von ihr präsentiert bekommen. Ich kenne die Story nicht ganz genau, wie sie gelebt hat, aber wenn wir jetzt wieder ein bisschen in die Wissenschaft gehen, ein bisschen aus der Anekdotenberichterstattung heraus, ein bisschen in die Forschung, dann wissen wir schon, die Blue Zones gibt es. Wir wissen, dass die Leute dort anders leben. Wir wissen, was natürlich die essen. Sie beschreibt hier eine Mediterranean Diet, das ist sicher schon mal eine sehr gute Idee. Vielleicht hat sie einen starken Familienverbund gehabt, der sie gut umsorgt hat. Das wäre auch ein wichtiges Kriterium, also soziale Komponenten. Mhm. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Also ist ja hochrelevant. Offensichtlich hat sie sich sehr gerne bewegt. Das ist eine Tatsache. Also hier spielen viele Dinge zusammen, zusätzlich zu einem guten genetischen Rüstzeug natürlich, das sie sicher auch mitgehabt hat.
Du hast gerade schon erwähnt die Blue Zones. Über die wollte ich auch mit dir sprechen, weil die werden ja schon seit längerer Zeit diskutiert, sind erforscht worden. Es sind, hilf mir, ich glaube 4 Stück? Oder?
Es gibt noch ein bisschen mehr, ich glaube es sind 5 oder 5 so. Ja.
Blue Zones.
Ich müsste jetzt auch überlegen, wie viele es wirklich sind, aber also auswendig weiß ich auf jeden Fall Sardinien, Loma Linda in Kalifornien, dann Okinawa in Japan, ja. Weiß nicht, ob mir noch was einfällt, aber die drei fallen mir jetzt mal auf Anhieb ein.
Und die sind dadurch charakterisiert, dass sie eben sehr viele Menschen haben, die über 100 Jahre alt geworden sind. Und interessanterweise sind viele Dinge in diesen Blue Zones verschieden, aber die haben auch einige Gemeinsamkeiten. Mhm. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen. Was ist die Gemeinsamkeit der Menschen? Was haben die mit Jean Calment zum Beispiel gemeinsam?
Wollte ich gerade sagen, unsere Französin, die ja nicht in einer Blue Zone lebt, aber hat diverse Aspekte des Blue Zone Lifestyles sicher an sich ausprobiert, 122 Jahre lang. Das Rauchen lassen wir jetzt einmal weg, ja, aber sie hat sich sicherlich mediterran ernährt, sie hat sich bestimmt nicht wahnsinnig, sage ich jetzt einmal, fleischlastig ernährt. Das ist ja auch ein Thema, ein bisschen weniger Fleisch. Natürlich Mischkost. Ich bin ein großer Fan der Mischkost. Ich bin jetzt kein großer Propaganda-Freund von diesen extremen Ernährungsformen wie jetzt Veganismus oder so. Ich meine, gerne jeder, der das gerne macht, super. Ja, aber von der Zellbiologie ausgehend bin ich der Meinung, dass man das nicht unbedingt braucht. Aber natürlich Fleisch sollte schon eigentlich eine Ausnahme sein. Ja? Also vor allem Rotes. Sie wird sich vielleicht ernährt haben mit viel Meerestier, Fisch etc. Wenn man natürlich irgendwelche Getreidesachen isst, wäre es gut, wenn es nicht gleich der Weizen ist, sondern vielleicht irgendwas vollkorniges und so. Also von der Ernährung ganz klar hier Blue Zones übergreifend, auch hier unsere Französin, das passt zusammen. Die Bewegung ist ein Thema, vielleicht eben die soziale Komponente, die ich jetzt bei ihr nicht genau weiß, aber das ist auf jeden Fall den Blue Zones übergreifend hochrelevant, dass die in einem starken Sozialverbund leben, die Leute. Viel mehr als jetzt zum Beispiel wir in unseren Breiten hier in Mitteleuropa, ja, wo man eigentlich die Älteren irgendwo, man trennt sich irgendwo ne, von der Herkunftsfamilie. Meistens ist es so, also da sind dann oft die Älteren irgendwo separat. Das ist dort gar nicht der Fall, die sind komplett inkludiert im Familienverband. Also solche Aspekte sind hier übergreifend relevant und da muss man schon sagen, das sehe ich schon auch bei der Französin irgendwo durchklingen. Also das sind schon Sachen, die man Beachtung schenken sollte.
Was ich besonders spannend fand, ist, ich meine, wir sind ja beide auch sehr sportaffin, aber dass das Thema Bewegung in diesen Blue Zones eigentlich eher so diese natürliche Bewegung ist.
Richtig,
ne? Das heißt, die Leute arbeiten lange auf dem Feld oder die gehen einfach lange Wege bis ins hohe Alter. Also ich habe da in Italien, da sind ja einige, die sind mit 90 noch Bergführer oder so und wandern jeden Tag auf irgendeinem Berg hoch.
Ja, das sind 100-Jährige, die dort Schafe hüten und natürlich diese Schafe dort die sardinischen Berge hinauftreiben. Also vielleicht auch lustig zu wissen, in Sardinien, ich war schon einmal dort, ja, es ist wirklich fantastisch, es schaut irgendwie aus wie die Karibik, in der ich noch nicht war, aber so stelle ich mir es vor, an der Küste. Aber die Blue Zone, ja, die ist nicht an der Küste, die ist im Landesinneren auf den schroffen Bergen. Auch vielleicht interessant, weil man denkt sich dann, ja, aber Sardinien da im Wasser und super und so. Nein, die Blue Zone ist eigentlich eher dort, wo es das unwirtliche Sardinien ist. Und dort, wie du sagst, natürliche Bewegung, die Leute gehen jeden Tag irgendeinen Berg rauf zu ihrem Lieblingsweinlokal, trinken dort ein Glas Rotwein und so. Also das ist eigentlich der Lifestyle dort, muss man sagen, in dieser Region.
Also fassen wir das nochmal zusammen. Es ist eine Kombination aus Faktoren. Ne? Es sind die guten Gene darf man nicht vergessen. Die sind schon hilfreich, aber sie haben nicht die Riesenrolle, die man ihnen früher mal zugespielt hat. Was gut ist, weil da konnte man sie immer auf die Gene schieben. Ich habe halt schlechte Gene, hilft nichts. Ernährung, Gemeinschaft, körperliche Aktivität, das sind alles Dinge, die zumindest in diesen Blue Zones die Menschen jung hält und sie ein hohes Alter erreichen lässt. Aber vielleicht kommen wir nochmal auf diesen Punkt zurück. Du hast eben gesagt, naja, Telomere messen ist nicht so gut, aber man möchte ja wissen, wenn man sich gesund ernährt, wenn man das Gefühl hat, man führt ein ausgewogenes Leben, wie unterscheidet sich denn jetzt mein biologisches Alter von meinem chronologischen Alter? Also habe ich Jahre dazu gewonnen? Kann man das messen? Und ist dieser Unterschied wirklich relevant aus deiner Sicht?
Also der Unterschied ist meiner Meinung nach hochrelevant. Es ist ein integrativer Marker aus unglaublich vielen Faktoren zusammengestellt, diese epigenetische Signatur wie eine Chiffre des Lebens, sage ich immer. Also man muss wirklich man ist fasziniert von dem Bild, das sich da oft zeigt. Und es ist ein bisschen abstrakt natürlich und vielleicht als Erklärungshilfe sage ich immer, die Epigenetik ist wie die Software zum Computer. Computer-Hardware kaufst du einmal, bleibt dir, das ist der Genpool, den du von den Eltern mitbekommst. Nachher bekommst du aber die Software draufgespielt und kannst die updaten. Das heißt natürlich, die Epigenetik ist hier variabel. Die Software zum Betrieb unseres Hardware-Systems ist variabel und die Hardware nicht. Das heißt, die Gene, die haben wir. Und mit denen müssen wir auskommen. Ja, mit denen müssen wir zurechtkommen. Glücklicherweise haben wir gerade schon vorher gesagt, das ist eigentlich im Hintergrund, was die Gene hier an Einfluss haben, zum Glück. Also der große Löwenanteil liegt in unserer Hand. Und eben vielleicht zur Erklärung über die Altersmessung in der epigenetischen Signatur eine kleine Analogie, damit man das besser versteht. Also stell dir mal einfach vor, die DNA ist ein Text in einem Buch. Du liest aber nie das gesamte Buch, Gerd, sondern du hast natürlich Abschnitte, die dich interessieren und hast diese mit kleinen Post-it-Zetteln markiert. Und diese Post-it-Zettel sind deine epigenetischen Marker. Und chemisch ausgedrückt sind es methylierte Stellen auf deiner DNA. Sie ändern dabei nicht deine DNA an sich, sondern bestimmen, welche Abschnitte gelesen werden. Also hier geht es einfach darum, wie der Software, die einfach die Hardware gezielt ansteuert. Ja? Und diese Abschnitte werden eben manchmal gelesen, dann hast Genexpression passiert. Oder eben nicht. Und diese Muster, diese Post-it-Zettel-Muster, die kann man mit dem biologischen Alter korrelieren. Das heißt, für einen typischen 50-Jährigen, für einen typischen 30-Jährigen wissen wir, wie diese Muster aussehen. Und daran kann man sozusagen sich dann als Proband, als Patient messen. Und dann weiß man halt, meine Mustersignatur ist eher die von einem 30-Jährigen, ist eher die von einem 40-Jährigen, ist eher die von einem 50-Jährigen. Und so kann man das feststellen. Also wirklich spannend, kann man natürlich nur mit sage ich mal, schwerer Bioinformatik abwickeln, solche Analysen, aber das ist heutzutage möglich. Und ich mache solche epigenetischen Analysen, wie du weißt, regelmäßig und bin immer wieder gespannt, was bei meinen Patienten da rauskommt. Natürlich auch im Verlauf vor allem spannend. Also nicht in der Momentaufnahme, sondern über mehrere Testresultate wird es erst richtig interessant. Ja, das ist eigentlich in a nutshell, wie das funktioniert.
Hast du es denn bei dir selber auch schon gemacht?
Ich habe schon mal gemacht, natürlich. Und? Interessiert, ja. Ich habe damals
ganz gut abgeschnitten. Bist du jünger, als bei dir im Pass steht?
Ich bin ein bisschen jünger, ja. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe ein bisschen einen Husten, wie es aktuell ist, aber, aber es ist ganz gut gegangen. Es ist ganz gut gelaufen für mich. Ich muss sagen, ich kann ja nicht alle meine Empfehlungen umsetzen. Ich habe einen relativ gestressten Lebensstil irgendwie. Gell? Also ich muss immer auch von verschiedenen Orten anfahren. Das ist sozusagen jetzt nicht ganz langlebigkeitskonform. Also für das bin ich zufrieden, muss ich sagen, bin ich recht zufrieden.
Okay. Ja. Ich merke schon, du willst nicht rausrücken mit der Sprache. Irgendwann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden wir rauskriegen, wie das biologische Alter von
dort. Ja, ich verrat's dann schon gerne, aber ich kann dir den ersten Podcast schon verraten.
Ja, nee, lass den Spannungsbogen aufbauen. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung, weil wir haben heute so viele Themen angerissen. Wir haben klar gemacht, was das Altern bedeutet. Und ich glaube, das sollte eigentlich für heute reichen. Und wir sollten sagen, das ist eine ist ein guter Start und hoffentlich macht es alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz neugierig darauf, was wir denn da alles noch in den nächsten Folgen unserer ersten Staffel zu berichten haben. Aber vielleicht aus deiner Sicht nochmal zusammengefasst, wenn man jetzt heute in das Buch, was wir quasi nicht geschrieben haben, aber was wir gesprochen haben, welche 3 bis 5 Post-its würdest du denn da reinkleben? An welchen Stellen, was sollen die Leute mitnehmen?
Ich würde mal sagen, also Alter ist eine therapierbare Angelegenheit, ist ein wichtiger Punkt. Man muss sich dem Ganzen nicht ergeben. Man kann durchaus dagegen was unternehmen und für seine Zellgesundheit was unternehmen. Ist mein erster und wichtigster Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass wir das Altern verstehen als Verlust unserer Balance in der Zelle. Dass wir natürlich diese Balance versuchen wiederherzustellen, dass wir versuchen, die Zellfunktionen zu erhalten bestmöglich und zu stärken über verschiedene therapeutische Interventionen, die werden wir noch besprechen. Punkt 2 und Punkt 3 würde ich sagen, dass Altersmessung durchaus möglich ist, aber dass man vielleicht nicht die Telomere heranziehen sollte, wie man es früher gemacht hat oder auch heute zum Teil noch macht, sondern dass man sich eher in der epigenetischen Signatur schlau machen sollte, wie es denn steht um die biologische Alterssituation von einem ganz persönlich. Ja, das wären meine 3 Punkte für heute.
Danke. Also mir, Dominik, hast du viel Appetit gemacht auf die nächsten Folgen und ich hoffe, euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer draußen und Zuhörer, hat es auch Appetit gemacht auf die nächsten Folgen. Wir haben jetzt viel mehr Wissen über die Grundlagen des Alterns bekommen, warum wir altern, auch warum es als Krankheit angesehen werden kann. Und in der nächsten Folge, da werden wir ein bisschen praktischer und da wollen wir auch darüber reden, ob es Möglichkeiten gibt und was die Möglichkeiten sein könnten, diesen Altersprozess ein bisschen umzudrehen. Und wir haben schon heute, habe ich schon so einen kleinen Appetithappen reingeworfen, wir werden irgendwann mal über Zombiezellen reden und du wirst auch darüber reden, dass man das helfen kann, wenn man Mäuse zusammennäht, um dem Altersprozess auf die Schliche zu kommen. Und den vielleicht umzudrehen.
Schwieriges Thema, aber wir werden auch darüber sprechen. Ja? Auch das wird Erwähnung finden.
Genau. Also, damit sagen wir vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört und zugeschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Das würde uns sehr, sehr freuen, wenn man einen kleinen Sternregen auf uns niederprasseln lässt oder auch Kommentare, was wir besser machen könnten. Das hilft uns dann, mehr Menschen zu erreichen. Gerne Feedback, du hast es eben schon erwähnt, podcast@beyondlifespan.de. Wir werden uns bemühen, auch alle eure Fragen, die da kommen, zu beantworten. Und wünschen euch viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal und schaut auch gerne in die Shownotes rein. Also, bis dann, Dominik.
Danke, Gerd. Bis bald.